Also Leute, jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr schon mal einen Geist gesehen? Oder vielleicht ein UFO? Hattet ihr schon mal eine schlimme Vorahnung? Oder eine gute? Und das, was ihr geahnt habt, ist dann wirklich eingetroffen? Glaubt ihr an Bigfoot? Oder den Yeti? An Nessie oder an Kobolde und andere Fabelwesen? Seid ihr der Meinung, dass es auf unserem Planeten noch mehr gibt, als das, was wir mit unserem bloßen Auge wahrnehmen können? Dass wir in den unendlichen Weiten des Universums nicht alleine sind? Dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Denn unser kleiner Podcast hier beschäftigt sich genau mit diesen Dingen. Wir sind keine Wissenschaftler oder Parapsychologen. Nein, wir sind einfach nur neugierig. Herzlich willkommen, liebe Freunde des Außerirdischen, des Übersinnlichen und des Mystischen, zum zweiten Teil unserer Podcast-Reihe rund um die Sagen und Mythen des Untersbergs. Und natürlich auch heute wieder dabei der Buchautor und Untersbergforscher Markus Ilewski, der zu diesem Thema Spannendes zu berichten hat. In der heutigen Folge geht es um das Thema Illuminaten und Geheimbünde am Untersberg. Viel Spaß! Ich möchte mit was anfangen, das habe ich das letzte Mal vergessen leider, und zwar ist das dein Kinderbuch, Die Legende von Nagrad. Das ist als Hörbuch verfügbar und als Buch.
Ja.
Und um was genau geht's in diesem Kinderbuch?
Ja, also das Kinderbuch, die Legende von Nagrad, ist im Prinzip so entstanden. Es ist im Prinzip bei den Untersbergforschungen entstanden. Denn wir hatten damals eine Sage mitbekommen von Einheimischen, die bis dato noch nicht veröffentlicht wurde. Und diese Sage erzählt von einer Brücke am Fuße des Untersbergs, wo auch eine Statue des heiligen Nepomuk steht. Diese Brücke wurde damals immer zerstört und ist zusammengebrochen, und aus dem Grund ist auch diese Statue hingekommen. Und eine Geschichte, eine Sage erzählt sich, dass ein Kampf zwischen Wichteln und Zwergen oder den Untersbergzwergen verantwortlich war, dass diese Brücke immer zerstört wurde. Und seitdem die heilige Nepomuk-Statue dort aufgestellt wurde, sagt man sich, dass zu einer bestimmten Zeit, wenn man über diese Brücke hinübergeht oder hindurchgeht, man in die Zeit zurückreisen kann zu den Zwergen. Und so ist das entstanden. Ich war damals mit meiner achtjährigen Tochter am Fuße des Untersbergs und wir haben uns das angesehen. Und ja, das ist dann im Prinzip so entstanden, dass meine Tochter und ich das ein bisschen weiter recherchiert hatten und gemeinsam dann dieses Ergebnis in eine Buchform bringen wollten. Und da war sehr naheliegend, dass ich gesagt habe, ja, dann machen wir halt ein Kinderbuch draus. Natürlich mit Buchstabenrätsel zu Hinweisen auf Kraftplätze, auf Kraftorte. Und so ist das entstanden, ja.
Ist natürlich nicht nur für Kinder, ist auch für Erwachsene. Aber es ist kinderfreundlich geschrieben.
Für Erwachsene, ja.
Sehr schön. Wo ist das Buch verfügbar, wenn ich das haben möchte?
Das Buch selber ist im Eigenverlag erschienen und ist im Prinzip bei mir verfügbar, wie auch bei meinen Kooperationspartnern wie den Verleger und auch auf Amazon, ja, beziehungsweise in den gängigen Buchhandlungen. Aber da es ein Eigenverlag ist, ist es in dem Fall sicher besser, wenn man direkt den Autor anschreibt, und zwar auf buch@markus-lewski.at.
Sehr schön. Ich werde das auf jeden Fall, wer das Buch haben möchte, ich werde das auf jeden Fall für euch verlinken unter dem Podcast. Da könnt ihr euch das dann ordern, wenn ihr wollt. Ich werde es mir holen. Noch ein weiteres Thema, das ich ansprechen möchte, bevor wir loslegen. Du bist demnächst auf der App Clubhouse verfügbar. Das ist, muss man sagen, aktuell, glaube ich, noch eine iPhone-Exklusiv-App. Die ist aktuell, glaube ich, nur im App Store von Apple verfügbar. Und was genau wirst du da tun?
Ja, also ich habe durch diese Podcast-Reihe auch jetzt gesagt, dass ich einmal im Monat, jeden ersten Mittwoch um 19 Uhr, eine Lesung, ein Interview bzw. eine Diskussion veranstalte, und zwar in der Dauer von einer Stunde circa, wo es um ja, meine oder unsere Forschungsarbeit geht. Auf einer Seite werden es Lesungen sein, auf der anderen Seite werden es Diskussionen mit Forschungskollegen sein, wo man im Prinzip live diskutiert und auch die Forschungsergebnisse teilt. Und ja, das geschieht jeden ersten Mittwoch im Monat.
Sehr schön. Wer auf Clubhouse, wer die Möglichkeit hat, über iPhone sich die App runterzuladen, Clubhouse ist sehr zu empfehlen. Es ist exklusiv. Es funktioniert, glaube ich, nur per Empfehlung, soviel ich weiß. Kann man sich da einen Account ergattern? Ich bin nicht sicher, ob das ohne Empfehlung auch geht. Weißt du das zufällig?
Das weiß ich auch nicht genau.
Ich bin eingeladen worden und mir ist gesagt worden, es geht nur auf Empfehlung. Aber da kann man sich ja schlau machen, kein Problem. Wir wollen heute reden über Illuminati und andere Geheimbünde am Untersberg. Vielleicht fangen wir damit an, wer oder was sind oder waren die Illuminati? Die Illuminati waren ja eine kurzlebige Vereinigung. Die gab es ja
Ja.
nicht sehr lange.
Also die Illuminaten, also der Illuminatenorden war, wie du gesagt hast, eine kurzlebige Geheimgesellschaft. Und zwar mit dem Ziel, ja, durch Aufklärung und sittliche Verbesserung die Herrschaft von Menschen über Menschen überflüssig zu machen, schlussendlich. Man sagt sich ja auch nach, die wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Und dieser Orden wurde damals im Jahr 1776 vom Philosophen und auch Kirchenrechtler Adam Weishaupt in Ingolstadt gegründet und existierte bis zu seinem Verbot im Jahre 1784 im Prinzip im Fürstentum Bayern. Ja. Und da gibt es natürlich unzählige Mythen und Verschwörungstheorien rund um diesen Geheimbund. Ja, und auch das angebliche Fortbestehen dieser Gesellschaft und ihre angeblich geheimen Tätigkeiten, darunter auch die Französische Revolution oder der Kampf gegen die katholische Kirche, das Streben um die Weltherrschaft und vieles, vieles mehr.
Und jetzt kommen wir zum Thema. Was, in welcher Verbindung stehen die Illuminaten zum Untersberg?
Ja, also Untersberg ist es ja so, dass der Untersberg bei Salzburg liegt und die Stadt Salzburg war ja zur damaligen Zeit auch eine Hochburg in der Freimaurerei. Das muss man ja auch wissen, aber es gibt gegenüber, also zwischen Salzburg oder es gehört eigentlich noch zu Salzburg dazu, das ist der Aigner Park. Das ist eine kleine Ortschaft am Gaisberg gegenüber vom Untersberg. Ist noch ein Salzburger Stadtteil und dort liegt der sogenannte Illuminatenpark. Beim Schloss Aigen im Prinzip in dieser, ja, in diesem oder vor diesem Gaisberg. Und das ist schlussendlich auch zur damaligen Zeit eines der wichtigsten Denkmäler im 19. Jahrhundert gewesen. Das war dieses Schloss, beziehungsweise auch dieser Schlosspark. Und ja, so ist das damals entstanden, dass damals auch Mozart als Freimaurer dort anwesend war und so durch dieses Aufleben des Kulturdenkmales und der Freimaurerei irgendwie in Salzburg dieser Illuminatenorden entstanden ist. Und dieser Illuminatenorden hat sich zur damaligen Zeit die Illuminatenloge Apollo genannt. Ja. Und ja, im Prinzip waren sie ansässig im Schloss Aigen und sie hatten dort auch einen Treffpunkt und zwar in bestimmten Höhlen. Und in der Illuminatenhöhle, in der bekannten, wie aber auch im Hexenloch, wie man es heute noch besichtigen kann. Und diese Höhle zum Beispiel diente zur damaligen Zeit Mozart zur Inspiration der Zauberflöte. Seine Eltern, wie schon gesagt, heirateten in dieser Kirche in Aigen und Schloss Aigen ist auch ein uralter Adelssitz, ja, wie auch heute im Prinzip dann der ganze Ortsteil nach diesem Adelssitz benannt wurde und so Salzburg-Eigen heißt. Und das ist im Prinzip diese Grundlage, wie die Illuminaten dorthin gekommen sind.
Wie muss ich mir diese Illuminatenhöhle denn vorstellen? Ist es, ich glaube, ich habe gelesen, es ist eher so eine Halbhöhle, wenn ich das richtig ausdrücke. Es ist, wie groß ist die? Was macht die Höhle so besonders interessant für die Illuminaten? Oder was hat die Höhle interessant gemacht?
Diese Illuminatenhöhle, das ja eigentlich Hexenloch heißt, in Eigen, das ist eine Höhle, die ist im Prinzip, man kann durchgehen und ich sage jetzt mal 30, 40 Meter geht es da rein, ja, und das ist eine wunderschöne Aushöhlung, wo ein Wasserfall reinläuft. Und das ist dieses Hexenloch, das ist diese ursprüngliche Illuminatenhöhle in Eigen, wo es auch auf dem ganzen Geißberg, wo das Schloss draufsteht, wo es auch einen alten Einweihungsweg der Illuminaten gibt, den man auch heute noch besichtigen kann. Und diese Höhle zum Beispiel war ein wichtig frequentierter Ort für ihre Rituale, für ihre Einweihungen, was auch immer die dort gemacht haben zur damaligen Zeit. Ja.
Weiß man denn, was sich genau dort abgespielt hat in dieser Höhle?
Also in dieser Höhle, im Hexenloch selber, gibt es nur sehr, sehr wenig geschichtliche Aufzeichnungen. Wir wissen eben nur von Mozart, dass dieser zur damaligen Zeit die Inspiration erhalten hat zur Zauberflöte. Und wir wissen ebenso von der Illuminatenloge Apollo, die zur damaligen Zeit dort immer wieder ihre Einweihungen hatten. Interessant wird es dann wieder im Zusammenhang mit dem Untersberg, denn es gibt am Untersberg in der Nähe vom Veitelbruch gibt es im Bachtal auch eine kleine Einhöhlung, die man fälschlicherweise aber als Illuminatenhöhle bezeichnet. Das ist eine kleine Einhöhlung im Felsen drinnen, wo ein Wildfütterungsplatz davor endet. Und dort sollten, anhand von den Geschichten, Leute verschwunden sein, beziehungsweise Illuminaten verschwunden sein. Und zwar zu einem Ritual in der Mitternacht.
Genau, davon habe ich, glaube ich, gelesen bei meiner Recherche, ein bisschen recherchiert vorhin noch. Und es sollen 9 Illuminaten ein bestimmtes Ritual abgehalten haben und die sollen dann verschwunden sein. Die auch, sind auch nie wieder aufgetaucht.
Genau. Es ist im Prinzip genau vor 220 Jahren war das. Da hielten eben 9 Illuminaten am Untersberg dort bei dieser fälschlichen Illuminatenhöhle eigentlich ein Ritual zur Mitternacht ab. Und danach verschwanden diese 9 Personen im Prinzip für immer spurlos. Die damalige Planetenkonstellation ergibt sich schlussendlich oder hat sich dann erneut ergeben am 27. Juli 2018. Und viele glauben eben, dass sich damals ein Zeitportal geöffnet hat, das eben die Illuminaten benutzt hatten. Und das auch am 27. Juli 2018 offen war. Das ist die Vermutung.
Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal gefragt habe danach, seit wann ist denn die Besonderheit dieser Zeitanomalie am Untersberg bekannt?
Seitdem es die Sagen gibt.
Okay.
Seitdem es die ersten handschriftlichen Aufzeichnungen gibt aus dem Jahr 1300, 1400.
Man kann also davon ausgehen, dass die Illuminaten sich diese Höhle vielleicht auch aus diesem Grund ausgesucht haben für ihre Rituale. Es wird wahrscheinlich so sein.
Also man sagt sich ja nach, dass diese Illuminaten, sie planten mit Hilfe eines bestimmten Rituals ein Portal zu öffnen, um im Prinzip durch die Zeit zu reisen oder in eine Zeitanomalie hineinzugeraten, ein Portal schlussendlich zu öffnen. Wir wissen ja aus eigener Forschung heraus, wie Geheimbünde agieren, wie Geheimbünde ihre Rituale veranstalten, wie zum Beispiel der Opus Dei oder manche andere, wo es immer wieder oder unter anderem auch um so Sachen geht, um Portalöffnungen, Ich beschreibe bei mir im dritten Roman zum Beispiel auch ein Illuminatenritual in Zern, ja, wo ein bestimmtes Ritual gemacht wurde. Also, was ich sagen will, es ist bekannt von diesen Geheimbünden, dass sie ja, durch eine Hochfrequenz, durch energetische Maßnahmen, wie auch immer, immer wieder versuchen, eben solche Dinge zu veranstalten, wie Portale zu öffnen zum Beispiel, ja.
Und um möglicherweise durch die Zeit zu reisen, gibt es denn oder hast du eine Theorie, warum die Illuminaten oder auch andere Geheimbünde versuchen wollten, durch die Zeit zu reisen? Was wäre ein mögliches Ziel gewesen?
Nun, ich beschreibe eine, es ist keine Theorie mehr, das ist für mich mehr oder weniger schon Fakt. Ja. Ich habe bei mir im dritten Band auch das Thema Illuminaten und Zeitreisen aufgegriffen mit einer Geheimorganisation aus Amerika, wo im Prinzip ja nichts anderes versucht wird, wo nichts anderes versucht wird, eine zukünftige Zukunft zu verhindern, eine Zeitlinie zu verhindern, dass diese so nicht stattfindet. Es versuchen halt immer wieder diverse Leute, Menschen oder wer auch immer durch diese Rosensteinbrücken oder Zeitanomalien zu uns zurückzukehren und einfach unsere Gegenwart zu verändern unsere Zukunft zu verändern, dass diese so nicht stattfindet. Ja.
Oder die Vergangenheit.
Oder die Vergangenheit, ja.
Wenn möglich. Du erforschst ja auch den Untersberg. Du und andere erforschen den Untersberg. Und du setzt dich ja der theoretischen Gefahr aus, auch in eine Zeitanomalie zu geraten. Bist du dir der Gefahr bewusst oder gehst du davon aus, dass es dir nicht passiert?
Ja, also in den letzten Jahren der Forschung, ich sage es ja immer wieder auch bei meinen Vorträgen, ich hatte ja bis jetzt schon 7 Zeitanomalien am Untersberg, wo ich ja aber nur geringfügige Überschneidungen hatte von der Zeit her. Ja. Aber nicht nur am Untersberg selber, sondern ich hatte auch in Wien ein dementsprechendes Erlebnis, wie aber auch in Turin, ja, wie wir in den Katakomben Nachforschungen angestellt haben. Und da muss man schon dazu sagen, also wenn man diesen Weg geht, ja, in diese Sachen rein recherchiert, dann muss man halt wirklich mit allen rechnen. Und wir müssen sagen, bis jetzt ist es noch gut ausgegangen, ja, aber es gibt ja auch andere Beispiele, wie wir aus den Medien hören, dass die Leute einfach nicht mehr zurückkehren aus diversen Anomalien, ja, oder allen anderen, was da dazugehört. Ja.
Es ist ja so, dass der Untersberg nach allem, was man hört, es ist ja nichts, was man berechnen kann. Du kannst nicht sagen, ich gehe jetzt so weit hinein, da bin ich noch safe, oder ich gehe nur so weit hinauf und dann bin ich noch safe, sondern theoretisch könnte es dir ja überall passieren, dass du vielleicht sogar für lange Zeit oder für immer verschwindest. Bisher waren es Zeitanomalien, die sich auf wenige Minuten beschränkten. Aber man setzt sich ja der theoretischen Gefahr aus, dass man vielleicht sogar für immer verschwindet. Also man muss schon ein bisschen mutig sein, da richtig tief reinzugehen vielleicht und richtig intensiv den Berg zu untersuchen.
Ja, es stimmt. Also es ist eine Glückssache schlussendlich, ja.
Ja.
Es ist tatsächlich eine Glückssache, denn das mit den Zeitanomalien, das verhält sich einfach sehr, sehr, es verhält sich sehr chaotisch. Also man kann jetzt nicht sagen, die sind immer auf einem bestimmten Fleck. Ja. Das ist eine ganz, ganz chaotische Sache. Es kann sein, dass man 3 Jahre lang nichts hat und dann setzt man sich nach dem dritten Jahr auf einen Stein und sieht die Zukunft, ja, oder die Vergangenheit oder was auch immer. Ja. Also
und keiner weiß, was diese Zeitanomalien auslöst. Ist es der Berg selbst?
Ja.
Unter dem Berg, in dem Berg, über dem Berg?
Ich beschreibe es im Prinzip ganz einfach. Es gibt aber verschiedene Theorien. Die einen sagen, es ist eine Maschine im Untersberg. Die anderen sagen, es sind die Aliens verantwortlich. Dann gibt es wieder welche, die sagen, ja, das ist alles Blödsinn. Ja. Ich persönlich sage, das ist im Prinzip nichts anderes wie Geomantie. Denn ich beschreibe es immer so bei mir in den Vorträgen oder auch in den Büchern weiterführend. Ich sage immer wieder, das ist meine persönliche Meinung, wir leben in einer Matrix. Wir leben einfach in einem Energiekonstrukt, das uns alle zusammenhält. Und da gibt es in diesem Energiekonstrukt, ja, in dieser Matrix, wenn man das so nennen will, gibt es einfach diverse Meridianpunkte, wie wir es schon mal gehabt haben. Und diese Meridianpunkte oder diese, ja, diese Punkte erzeugen Anomalien. Wie in jedem bekannten System, da können wir auf die Teilchenphysik gehen, da können wir auf die Elektronik gehen. Es gibt immer wieder wissenschaftliche Systeme, wo immer wieder Anomalien entstehen können. Und diese Anomalien gar nicht zuordnenbar sind. Und wenn wir uns, und ich beschreibe es dann immer so, dass wir im Prinzip auch so ein Konstrukt sind, ein großes, unsere Matrix, und da gibt es immer wieder mal so Punkte, die Anomalien erzeugen. Das können einzelne Menschen sein, indem sie ihre Gaben ausleben und die so sehr ausleben, dass das im Prinzip ja, auf das Kollektiv überschwappt, eine Anomalie im Gefüge erzeugt und diese Anomalie dann wieder gedämpft werden muss, von wem auch immer. Und das geschieht eben mit so Bergen auch oder Plätzen, wie am Untersberg zum Beispiel. Und da habe ich eben diese Theorie, dass da keine Maschine drinnen ist. Oder meiner Meinung nach sind auch nicht Aliens dafür verantwortlich, sondern das ist meiner Meinung nach einfach nur, das ist einfach nur die Energie unseres Planeten, unserer Matrix, wie wir drinnen sind. Und warum es gerade der Untersberg ist, ja, das ist ja wohl eine interessante Frage. Ja, es könnte ja auch woanders sein.
Ja, das ist alles sehr spannend. Ich möchte nicht zu weit vom Thema abschweifen, aber zu dieser Theorie mit der Maschine, von der du ja offensichtlich nichts hältst, gibt es da eine ausführlichere Version? Also kannst du mir sagen, um welche Art Maschine es sich da handeln soll? Laut
wessen, ja, also wer die Theorie immer erfunden hat? Es gibt Erzählungen von Menschen, die sagen, da ist eine Maschine drinnen und diese Maschine betreiben diverse Nazi-Generäle. Ja. Aha, okay. Irgendwann kommt die Zeit und die stellen die Maschine dann auf Null, ja, oder die Generäle kommen aus dem Berg heraus. Wie gesagt, das ist mir zu wenig fundiert, das ist mir mehr Romangeschichte wie alles andere. Ja. Also,
okay. Ja, mit so einem, das Thema Nazi-General hatten wir schon beim letzten Mal, okay. Nun heißt die Folge ja Illuminati und andere Geheimbünde am Untersberg. Für welche anderen Geheimbünde war denn der Untersberg noch interessant?
Ja, wir haben auf einer Seite ja schon von den Illuminaten und von den Freimaurern gesprochen. Natürlich haben wir auf der anderen Seite auch die Tempelritter. Und da muss man ja auch dazu sagen, dass diese Tempelritter ja die Geschichte vom Untersberg im Jahre 1200 bereits schon geschrieben haben.
Die Tempelritter hatten also auch den Untersberg besucht. Haben die auch in einer bestimmten Höhle dann Rituale abgehalten oder auch in dieser Illuminatenhöhle?
Also am Untersberg mit den Templern im Jahr 1220, ja, ist einem Tempelritter namens Hubertus Koch am Untersberg diese Göttin Isais erschienen. Ja. Beziehungsweise ist ihm die vorher schon im Orient entschieden es war ja Linzer, Oberösterreicher, so sagt man sich, und wie er nach Salzburg gekommen ist, nach seinen Kreuzzügen zum Untersberg, da haben sie eine Komturei errichtet am Fuße des Untersbergs und dort ist ihm die Isais erschienen im Jahr 1220, die vorher in Mesopotamien erschienen ist. Und das mit diesen Dingen fängt im Prinzip die Geschichte an. Und diese Isais, sie wies den Hubertus Koch, den Tempelritter, sie wies ihn hin auf Visionen zu einem Berg im Abendland. Das hat im Orient damals schon begonnen. Und dorthin sollte dieser Kreuzritter mit seinen treuesten Genossen schlussendlich auch ziehen und ein Haus bauen. Und das war dann die Templerkomturei am Friedensberg. Und die Isais sollte ihm weitere Weisungen für ein goldenes Weltzeitalter geben. Ja, und so ist das Ganze entstanden, dass zur damaligen Zeit die Komturei erbaut wurde am Untersberg, wo Seis erschienen ist und wo man eben auch vermutet, dass da eben der schwarz-violette Stein der Iseis im Untersberg eben aufzufinden wäre. Ja.
Der schwarz-violette Stein, da hatten wir das letzte Mal davon, ja, das war ganz interessant. Nun gibt es ja die Freimaurer auch heute noch, ist ja bekannt. Ist denn der Untersberg auch heute noch für die Freimaurer interessant?
Ja, also wir hatten damals in unseren 18er Jahren haben wir selber von diversen Freimaurerlogen und Freimaurern gesehen, dass sie sich auch um den Untersberg beschäftigen, da sie einfach alle Hinweise gesucht haben. Denn man muss bedenken, zur damaligen Zeit, und jetzt haben wir es ja schon, ja, zur damaligen Zeit, 2017, 2018, 2019, haben sehr, sehr viele eingeweihte Menschen oder spirituelle Menschen, auch in Logen, die haben schon gewusst, es wird sich was verändern. Es wird bald was kommen und es kann keiner zuordnen. Und die sind alle auf die Suche gegangen. Die Freimaurer hatten Hinweise gesucht, überall, was sie mit diesen Botschaften, was sie mit dieser Veränderung nun beginnen oder machen sollten. Die Illuminaten, die es ja anscheinend nicht mehr gibt, die haben dasselbe gemacht. Genauso wie die Templer, die ebenso ihre Hinweise gesucht haben und einfach Dinge zusammenbringen wollten. Und ja, das war so in dem Jahr 2017, 2018, 2019 und bis uns dann letztes Jahr 2020 im Prinzip die Krise getroffen hat und wir oder alle samt das im Prinzip ja in den hervorgegangenen Jahren schon irgendwie ein Gefühl hatten, ja, dass da was kommen wird oder vielleicht auch wussten und sich so einfach mehr Informationen erhofft hatten von diesem Untersberg, von diesem Kraftplatz mit den gänzlichen Geheimnissen, die dort immer noch lagern. Ja. Und ja, also kann ich nur sagen, ja, Freimaurer waren auch aktiv am Berg, ja.
Was gibt es denn noch Spannendes zu berichten zum Thema Geheimbünde am Untersberg?
Naja, diese Geheimbünde selber, es ist im Prinzip alles mit diesen, der größte Mythos zu diesen Geheimbünden und dem Untersberg, der größte Mythos geht einfach mit den Tempelrittern einher. Ja, die Illuminaten hatten damals was dort, es sind Illuminaten auch verschwunden, aber man muss, wenn man historisch das Ganze betrachtet, kommt man einfach immer wieder auf diese Tempelritter zurück, was den ganzen Berg betrifft, denn da gibt es diese Templer-Offenbarungen, da gibt es diesen schwarz-violetten Stein, den Mythos vom schwarz-violetten Stein. Es gibt die Isais-Offenbarungen, die sich über den ganzen Untersberg drüber spannen. Das ist schlussendlich auch ein riesengroßes Thema. Und ebenso haben wir gesehen, dass sich die Rosenkreuzer mit diesem Berg zum Teil etwas beschäftigen. Da geht es aber mehr um so Alchemie-Dinge, um die Veredelung des Menschen. Also wir haben immer wieder gesehen, dass Rosenkreuzer Gruppierungen vor allem auch auf diversen Kraftplätzen am Untersberg auch Rituale abgehalten haben, Meditationen abgehalten haben und ja, den Kraftplatz schlussendlich dann nutzten für ja, ihre Sache.
Gibt es denn Berichte oder gab es Funde von Illuminati-Artefakten, Medaillen oder irgendwas in der Art? Gibt es denn Funde der Art in der Illuminatenhöhle oder am oder um den Untersberg herum?
Ja, also in der Neuzeit eher nicht, ja, da das damals schon alles gefunden wurde, sagen wir mal so. Sie hatten damals natürlich die ganzen Schriften, die sind ja alle im Museum drinnen, die ganzen Logentexte der Apollo-Loge zum Beispiel. Ja, das ist ja alles historisch belegt und da wurden auch Dinge gefunden. Ja, da wurden, ich weiß jetzt nicht was alles, aber das kann man auch irgendwo besichtigen und das ist gefunden worden. Und ebenso Templer-Sachen, es wurden vereinzelte Templer-Ringe gefunden, ja. Dann in den einzelnen Sakralbauten am Untersberg selber, bei den Untersbergkirchen, nicht bei allen, aber bei manchen, findet man immer wieder Hinweise zu den Tempelrittern und wir haben da schon sehr faszinierende Indizien und vor allem auch Beweise, dass diese Tempelritter oder auch andere Geheimbünde damals am Untersberg, ja, diese historischen Tatsachen auch belegen, ja.
Gibt es denn Aufzeichnungen von Illuminaten selbst oder von Freimaurern, Rosenkreuzern über den Untersberg?
Von Freimaurern weiß ich es persönlich nicht. Ich weiß nur, wie wir damals die Recherchen gehabt haben, die ich auch in Band 4 beschreibe, wo wir sehr stark mit den Tempelrittern zusammengearbeitet haben. Da haben wir sehr wohl mit einem Großmeister auch Kontakt gehabt und der hat uns sehr wohl Schriften gezeigt über den Untersberg, wissenschaftliche Schriften, wie aber auch Notizzetteln, ja, und alles Mögliche, das eigentlich öffentlich auch gar nicht vorhanden ist. Und ja, die haben uns auch damals im Jahr 2019, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, steht auch in meinem vierten Band drinnen, da wurde auch ein Templergrab gefunden. Ja. Und das sind schon sehr faszinierende Dinge. Ja.
Ein Templergrab wurde gefunden? Habe ich das richtig verstanden jetzt am Untersberg?
Ich beschreibe, also bei unseren damaligen Recherchen, und so habe ich es dann auch beschrieben, auf deutscher Seite wurde eine Templerkammer gefunden in einer also nicht eine, das war ein kleiner Wiesenhügel, so kann man es nennen. Und dieser kleine Wiesenhügel war sehr löchrig und untertunnelt und da drinnen haben im Prinzip oder wurden Templerkammern gefunden, die auch mit der heiligen Zahl 7 im Zusammenhang dann wiederum stehen und mit dem schwarz-violetten Stein und auch dann schlussendlich die Texte von manchen Tempelrittermythen bestätigt hatten, ja, als wir uns damals damit beschäftigt hatten. Aber das ist auch ein sehr, sehr großes Thema. Und wenn es interessiert, es ist bei mir ja speziell das Thema mit dem Tempelrittergrab, ja, oder mit den Kammern. Das wurde in Band 4 beschrieben, wo das ist, wie das gefunden wurde. Und es ist eine sehr faszinierende Sache.
Kannst du kurz beschreiben, das ist sehr spannend, kannst du kurz beschreiben, wie dieses Templergrab ausgesehen hat? War das wirklich ein prachtvolles, prunkvolles Grab? Oder war das mit irgendwas Besonderem verziert oder war das einfach nur ein Grab?
Nein, also ich beschreibe es bei mir im Buch eh, es ist nichts Prunkvolles. Also wir sind da eigentlich auch nur mit Zufall drauf gestoßen, weil wir diversen Frequenzen hinterhergejagt sind. Ja? Oder das Dröhnen am Untersberg, wie ich es schon beschrieben habe. Und das hat uns eben in diese Frequenzkammer hineingebracht. Und diese Frequenzkammer, das war ein zufälliger Fund. Und das ist aber nichts Prunkvolles gewesen, das sind einfach nur Steintafel gewesen, wo 7 Särge drinnen lagen, ja, und im Prinzip diese 7 Kreuzritter dann schlussendlich. Ja.
Diese 7 Kreuzritter, waren von diesen 7 Kreuzrittern, waren das irgendwelche bekannten Persönlichkeiten, also für die damalige Zeit?
Meines Wissens nicht.
Nicht, weißt du nichts. Okay, sehr interessant. Zum Abschluss, kannst du mir vielleicht noch sagen, den Zuschauern sagen, welche deiner Bücher, in welchen deinen Büchern genau das alles beschrieben ist?
Also speziell das mit den Tempelrittern, mit den Freimaurern und mit den Illuminaten, das kann nachgelesen werden oder effektiv nachgelesen werden ab Band 3 bis Band 4, die goldene Stadt im Untersberg, wo es speziell um das Thema Geheimbünde und der Untersberg, wo es um das geht. Und natürlich auch weiterführend das Buch Magisches Turin, wo es wiederum um Geheimbünde und den Mythos des schwarz-violetten Steins geht, wie ja abschließend dann das Buch Was nicht gesagt werden darf, wo wir ja ebenso diese ganzen Zusammenfassungen reingeschrieben haben, was den Untersberg und Geheimbünde betrifft. Ja, das auf sachlicher Ebene dann.
Sehr schön. Ich werde die Bücher natürlich alle unter dem Podcast verlinken. Und im Untersberg gibt es noch viele weitere sehr interessante Höhlen und Stellen. Und eine davon werden wir im nächsten Podcast besprechen. Welche das ist, das werde ich euch demnächst auf Facebook mitteilen. Das war eine spannende halbe Stunde, das war ziemlich kurz. Diesmal war es nicht eine Stunde plus, es war eine halbe Stunde. War sehr spannend, die ging rum wie im Flug. Ich sage tausend Dank, Markus Ilewski, war wieder mal sehr schön.
Danke.